das ist materielles Leben. Das ist das Ergebnis von jemandem, der nicht auf der Ebene des Buddhi-Yogas handelt, diesen dritten Abschnitt, den wir behandelt haben. Der erste war Wissen, spirituelles Wissen, der zweite Karma und der nächste Buddhi-Yoga. Derjenige jedoch, der im Buddhi-Yoga handelt, das heißt losgelöst im Plan des Höchsten, wird auch von Krishna beschrieben und damit endet dann das, was ich über das zweite Kapitel sagen möchte. Wer aber von aller Anhaftung und Ablehnung frei ist, von seine Sinne durch die regulierenden Prinzipien der Freiheit zu beherrschen vermag, er erlangt die vollständige Barmherzigkeit des Herrn. Und Krishna beschreibt dann einen solchen Menschen. Die Kommentatoren geben für den Text, den Krishna sagt, ein total gutes Beispiel für einen solchen Menschen. Sie geben das Beispiel von einem Tänzer, der einen Krug auf dem Kopf trägt. Ein Krug, der mit Wasser gefüllt ist. Der Tänzer nimmt seine Umgebung wahr. Er sieht alles. Aber sein Geist ist immer bei dem Krug. Denn er weiß, wenn er ihn verliert, wenn der Geist nicht mehr auf dem Krug da ist, kommt es zu einer Störung und der Krug fällt ihm über das Gewand und so weiter. Er macht sogar Tanzen, er bewegt sich wie frei. Das ist das Beispiel. Sorry, ich bin hier ein bisschen belebt. Ich werde mich mal hinsetzen, dass ich niemanden schockiere. Aber er weiß stets, ich habe diesen Krug. So ist auch ein Mensch im göttlichen Bewusstsein in dieser Welt und handelt. Aber seine Aufmerksamkeit und seine Intention, Absicht, ist gerichtet auf diesen Krug, den er trägt, den er immer mit sich hat, den Plan des Höchsten, in dem er sich bewegt. Das ist das Kapitel 2 gewesen. Ich muss jetzt mal sehen. Oho. Ich möchte die nächsten Kapitel ein bisschen kürzer durchnehmen, wie ich merke. Ich kann leider hier noch keine Fragen entgegennehmen, falls welche bestehen. Wir gehen zum dritten Kapitel der Bhagavad Gita über. Eigentlich hat Krishna schon im zweiten Kapitel alle Zweifel Arjunas gelöst, aber nicht in systematischer Folge. Arjuna wollte aus Mitleid nicht am Krieg teilnehmen und er dachte, wenn ich im Krieg teilnehme, was wird daraus Gutes? Ich werde nicht genießen können, ich werde entweder erschlagen werden oder mein Gewinn wird mit Blut befleckt sein. Und als Ergebnis werde ich schlechtes Karma bekommen. Krishna hatte gesagt, du brauchst nicht in dem Sinne nicht mitleidig zu sein, es gibt keinen Tod für die ewige Seele. Das ist Jnana. Krishna spricht auf vielen, vielen Ebenen. Wir werden nachher in der Bhagavad Gita dreimal den Begriff Ahimsa, Gewaltlosigkeit, als einen absolut wichtigen Punkt durchnehmen.
Ja, nicht? Aber hier spricht er von der Ewigkeit der Seele und er sagte, dein anderes Argument ist auch nicht stichhaltig.
Und sagt, letztendlich solltest du nach meinem Plan
tätig sein
und dich so von schlechten und guten Reaktionen lösen. So, er hat das schon getan, aber Arjuna bleibt verwehrt. Wir können uns das vorstellen, dem Zittern die Gliedmaßen, wie du das so schön erklärt hast, Und der hat all diese vier Situationen in sich. Er sagt Krishna also, sage mir ganz klar, was ich tun soll. Du hast jetzt so viel erklärt über materielles Bewusstsein, spirituelles Bewusstsein, die Ewigkeit der Seele, aber ich will jetzt wissen, was ich tun soll. Krishna erklärt daraufhin, dass Arjuna weiterhin in Tätigkeiten beschäftigt sein sollte, Tätigkeiten allerdings, die nicht für ihn ausgeübt werden, sondern die für Krishna ausgeübt werden. Da habe ich hier mein kleines Büchlein. Habe ich das, als ich getanzt habe, verloren?
Ein Buch rein?
Ah. Ja, ja. Danke. Er macht Arjuna auf einen wichtigen Zusammenhang aufmerksam, den ich auch hier kurz erläutern möchte. Ich sehe aber, dass einige von Ihnen das Frühstück verdauen und das Blut, was sonst hier oben ist, sich in den Magen zusammengezogen hat. Und ich möchte deswegen nicht an Ihnen vorbeireden. Ich habe bewusst nur eine Suppe gegessen heute Morgen. Und es klar machen. Kennen Sie das nicht im Leben auch? Oder kennen Sie das nicht auch? Soll ich nun mich einfach zurückziehen und alles bleiben lassen? Oder soll ich in die Welt der Tätigkeit hineingehen? Kennen wir nicht dieses Dilemma aus eigenem Leben? Das ist das Dilemma, was Krishna hier bespricht, im dritten Kapitel. Also, ihr kennt es auch, es betrifft euch. Er sagt, als Lösung für dieses Dilemma, das zwischen Handeln und Nichthandeln entsteht, deshalb weihe all deine Tätigkeiten mir und kämpfe, o Arjuna, mit vollem Wissen über mich, ohne Verlangen jedoch nach eigenem Gewinn, ohne Besitzanspruch und frei von Gültigkeit. Und dann sagt er ihm, Arjuna, du musst eines verstehen. Du kannst dich nicht zurückziehen. Du kannst nicht völlig ohne Tätigkeiten sein. Das ist nicht deine Stufe. Du kannst nicht im Jnana verankert irgendwo meditieren. Denn aufgrund deiner Natur wirst du gezwungen werden, auf irgendeine Weise zu handeln. Nicht? Es gab einmal einen Freund von mir, der traf einen Yogi an in einer Höhle, der für mehrere Jahre Nada-Yoga gemacht hatte. Das heißt, die sprechen da Mantren in diesen Höhlen und durch das die wunderbare Akustik kommen die Mantren zu ihnen zurück, die sie aussprechen und durchdringen alles in ihnen und erwecken dann den inneren Klang schließlich. Also sehr fortgeschrittener Yogi. Aber der kam also nach 6 Jahren, traf er meinen Freund und fragte, der Yogi fragte dann, was sind die Neuigkeiten in New Delhi? Er war noch interessiert an der Welt. Viele Yogis kommen gebeutelt aus der Entsagung zurück und denken dann nochmal daran zu heiraten und ein Leben anzufangen in dieser Welt. Es gibt eine richtige Shloka im Bhagavad Purana, wo es heißt, diese Yogis, die der Welt fliehen, befinden sich auf einer Stufe, wo sie sich einbilden, schon verstanden zu haben, ich bin nicht der Körper, ich bin ewige Seele. Aber aufgrund ihrer Wünsche werden sie gezwungen zu handeln. Deswegen sagt er, sehr psychologisch, selbst ein Mensch, der in Wissen gründet, handelt seiner Natur gemäß, denn jeder folgt seiner Natur, die er entsprechend den drei Erscheinungsweisen angenommen hat. Darüber wird es einen Workshop geben. Was kann Verdrängung ausrichten? Ich glaube, Sigmund Freud würde hier vom Stuhl springen und sagen, endlich! Das gibt Neurosen! Die Verdrängung. Was kann Verdrängung ausrichten? Man ist gezwungen, nach seiner Natur zu handeln. So diese Natur soll man nehmen, Tätigkeiten, die einem, die der Natur entsprechen, das ist die Aussage des dritten Kapitels der Bhagavad Gita, und sollte sie ausführen für einen höheren Zweck. Nicht? Meine Natur mag es sein, sagen wir einmal, ein Haus zu bauen. Dann sollte ich ein Haus bauen für eine spirituelle Gemeinschaft. Dann vielleicht am besten ein Tempel. Ich mache ein Gärtner sein. Lasst mich einen Garten anrichten und die Blumen zur Verehrung benutzen. Nicht? Oder ich rede gerne. Das hängt ein bisschen mit mir zusammen hier. Ich rede gerne. Lass mich über spirituelle Dinge reden, zum Nutzen anderer, und nicht schmähreden, wie man in Wien sagt. Nicht? Der wieder, er nun wieder, sie nun wieder. Unmöglich. Und mich so im materiellen Leben vertiefen. Das ist in ganz einfacher Art und Weise die Aussage des dritten Kapitels der Bhagavad Gita. Man soll also gemäß des dritten Kapitels im Wissen handeln und auf dieser Ebene verstehen, ich habe eine bestimmte bedingte Natur, ich bin aber eine ewige Seele, ein ewiges Teil des Höchsten. Lass mich diese Natur einsetzen zu meiner spirituellen Befreiung. Ich werde ein Seminar geben in einiger Zeit, im Sommer, mit dem Titel, also vor 500 Leuten, einen Dorn mit einem Dorn entfernen, heißt es. Das heißt, wie man die bedingte Natur, diese physische Natur, diese Wünsche, diese Psychologie, die wir alle haben, den psychophysischen Mantel sozusagen benutzen kann zur Befreiung. Nicht einen Dorn mit einem Dorn entfernen. Dazu muss man allerdings im Wissen gründen. Und am Ende des dritten Kapitels, bevor ich zum vierten gehe, sagt Krishna, wovor man sich auf dieser Ebene hüten muss. Arjuna tut nämlich plötzlich einen kleinen Wissensdurchbruch haben. Ja, ich bin ewig. Ja, ich könnte mein Dilemma von Anziehung und Ablehnung, von Handeln, diesen zwischen Handeln und Nichthandeln, lösen, indem ich im Wissen um meine ewige Identität in Nishkam Karma, in Tätigkeiten beschäftigt bin, wo ich keine materiellen Wünsche habe, wo ich also nicht im Feuer der Wünsche verzehrt werde. Es kommt so ein kleiner Durchbruch für einen kleinen Moment. Und dann erschlägt ihn wieder die Verzweiflung der Situation. Er sagt, es ist unglaublich schön. O Nachkomme Vrishnis, wodurch aber wird man getrieben, materiell zu handeln, sündhaft sogar zu handeln, wider Willen und wie unter Zwang? Kennen Sie das? Sie wachen nachts über auf und wissen, ich sollte nichts essen, es ist schädlich, es schadet meiner ayurvedischen Konstitution. Oder ich sollte das, und dann geht die Zunge los und man weiß, im Kühlschrank gibt es noch Schwarzbrot, Butter und Erdbeermarmelade. Dort, wo man absolut schwach ist. Oder man denkt, eigentlich ist Alkohol trinken nicht gut. Aber es gibt da den Gekälteten. Der Gekältete. Also ich bin da nicht so gut. Seit ein paar Jahrzehnten kenne ich das nicht mehr. Aber. Und man handelt wider Willen, fast wie unter Zwang. Wie menschlich wertvoll und ehrlich, Arjuna hier fragt. Schön, dass du mir Wissen gibst, aber was machst du mit den Zwängen? Den Drängen. Den Vegas, sagt er im Sanskrit, das Wort Vega genannt. V-E-G-A. Nicht, was mich auf einen, Ga heißt gehen, zum, zum Gehen zwingt, wie und mit einer Peitsche. Arjuna Krishna beantwortet auch diese Frage. Kama esha krodha esha rajaguna samudbhava. Und dann sagt er, Mahashano, der große Feind, der eigentliche Feind, nicht der äußere, sondern der innere. Mahapapma, Papma, der große Sündige, Vidyenam Ihavairanam. Es ist Lust allein, Arjuna, die aus Berührung mit der materiellen Erscheinungsweise der Leidenschaft geboren wird und sich später in Zorn umwandelt. Sie ist der alles verschlingende Feind dieser Welt, nicht weil es ein nicht möglich ist, entsprechend von Wissen zu handeln. Diese materiellen Begierden, wir hatten darüber schon gesprochen im zweiten Kapitel. Und dann gibt er eine Meditation, die ich sehr, sehr praktisch finde und jedem empfehlen kann. Krishna gibt im letzten Kapitel des dritten, letzten Text des dritten Kapitels, es ist 3,43, eine Meditation. Ich will den Sanskrit-Text vorlesen und dann, so wie es von den Kommentatoren gesehen wird, das erläutern. Wenn man also weiß, man hat eine lange Argumentationskette, der Schluss ist, wenn man also weiß, dass man zu den materiellen Sinnen, dem Geist und der Intelligenz transzendental ist, o starkarmiger Arjuna, sollte man den Geist durch klare spirituelle Intelligenz festigen und so durch spirituelle Stärke diesen unersättlichen Feind, die materiellen Wünsche, bezwingen. Und ich möchte das, weil es so... ich fühle mich sehr geschmeichelt, dass der Leiter der Veda-Akademie hier die Tafel sauber macht. Also, das ist für mich einer. Nein. Atma. Buddhi. Atma heißt Selbst, Buddhi heißt Intelligenz. Und hier der Manas, der Geist. Ich glaube, es ist ganz gut, Sanskrit-Terminas einzuführen. Wenn man also weiß, und denn der Körper, DH, Geist, Intelligenz, Selbst oder ich sag mal Seele. Man soll, wenn diese materiellen Begierden ankommen, wenn ich also in eine, sagen wir mal, in ein Dilemma komme, ich weiß, aber ich kann nicht. Wie sagt die christliche Bibel? Der Geist ist willig, aber der Körper, nee, das Fleisch, aber das Fleisch ist schwach. Und dann schmilzt man dahin wie die Butter, wenn das Feuer zu stark wird. So, man sollte sich, wenn es in dieser Situation darüber auf die Ebene der Seele kommt, das heißt nichts anderes als beobachten. Ich schaue einfach, wie die Wünsche da sind. Ich weiß, dass ich höher bin als der Körper, als der Geist und als die Intelligenz. Wir können also sehen, Wünsche kommen auf der körperlichen Ebene. Ich mache hier einen dicken Strich von den Sinnesobjekten. Also der Körper nimmt die Sinnesobjekte wahr. Wie könnten wir sie nennen? Objects, wie heißen sie nochmal in Sanskrit? Ist egal. Objekte.
nicht? Sie wirken auf den Körper und von da kommen sie dann in den Geist hinein. Und von da, werde mir also bewusst, oh, was für ein schönes Stück Eis, italienisches Eis. Es ist Frühling. Es besteht wahrscheinlich aus allen Chemikalien dieser Welt. Aber es kommt also in den Geist hinein und es kommt dann zur Intelligenz. Ach, habe ich noch ein paar Groschen in der Tasche? Das kann man vielleicht nicht für ein paar Groschen. Also in meiner Jugend 20 Pfennig für ein italienisches Eis. Und dann, das ist so der normale Weg. Aber ich sollte stoppen, ich sollte sehen, das ist, was von der materiellen Welt über meine Sinnesorgane, über den Körper also, in meinen Geist hereingekommen ist. Und ich sollte das einfach nehmen, diese Inhalte in einen Müllkanne hineintun, in einen Müllkorb hineintun und vor die Tür stellen. Das hat nichts mit mir zu tun. Ich kann das tun, wenn ich von der Intelligenz aus so umgehe, das ist der Weg, das ist eigentlich, was in diesen Versen gesagt wird, diese Umkehrung des Pfeiles. Ich kann sagen, ist das eigentlich gut für mein spirituelles Leben? Ich werde mir also bewusst über das, was durch die Objekte und die Sinnesorgane in den Geist hineinkommt, reflektiere und beobachte das Ganze und entscheide mich dann. Nein, es ist nicht gut, nein, es ist nicht gut. Entscheidung ist hier möglich zwischen dem Buddhi und der Manas. Wenn wir aber die Intelligenz ausgestellt lassen, weil wir kein spirituelles Wissen haben, weil wir nicht im Selbst verankert sind, dann hat diese Richtung eine unglaubliche Macht über uns. Wer im Selbst verankert ist, wird von dieser Richtung kommen. Ich möchte jetzt mit diesem Diagramm nochmal den Text lesen. Wenn man also weiß, dass man zu den materiellen Sinnen, dem Geist und der Intelligenz transzendental ist, o starkarmiger Arjuna, sollte man den Geist durch klare spirituelle Intelligenz festigen. Nicht hier. Von der klaren spirituelle Intelligenz. Wir sollten von diesem Bereich kommen und den Geist dann sagen, was zu tun ist. Nicht uns sagen lassen, was wir tun müssen, angeblich. Das ist so ein kleiner Tipp. Ich glaube, das ist ganz wichtig, dass man das zumacht, sonst riecht es. Ja. Das ist der Tipp. So, wir gehen zum vierten Kapitel über und machen danach eine Pause. Von 15 Minuten, dass wir uns da noch überkommen. Dieses vierte Kapitel heißt Dhyana Yoga, der Yoga des Wissens. Das zweite Kapitel hieß Sankhya Yoga, der Yoga des Analysierens. Das dritte Kapitel hieß Karma-Yoga, der Yoga des Handelns. Und jetzt das vierte Kapitel. Jnana-Yoga, der Yoga des Wissens. Im vierten Kapitel nun erklärt Krishna, was dieses transzendentale Wissen genauer ist. Er wird im siebten Kapitel nochmal transzendentales Wissen erklären. Im vierten Kapitel nun gibt er einige Punkte des transzendentalen, des spirituellen Wissens. Und zwar geht er zunächst einmal das ist sehr, sehr kompliziert. Ich muss da sehr schnell durchgehen. Das ist eben das Schwierige. Man muss sich entscheiden, bestimmte Dinge rauszulassen einfach. Er fängt eigentlich an, damit Arjuna ein bisschen Vertrauen zu machen. Er sagt ihm, dass dieses spirituelle Wissen, was er erklärt,
in der Schülernachfolge verbreitet worden ist. Es ist heruntergereicht worden von Spiritualmeister zu Schüler. Wurde von ihm bereits lange, lange vor diesem Gespräch zum Sonnengott Vivaswan erklärt, den ursprünglichen eines der ersten Lebewesen im Universum. Er sagt also, Arjuna, weiß, dieses Wissen, was du jetzt erklären bekommst, das ist unvergänglich, das ist ewig. Im ersten Text heißt es, Sri Krishna sprach, ich unterwies diesen Sonnengott Vivaswan in dieser unvergänglichen Wissenschaft des Yogas. Diese höchste Wissenschaft wurde durch die Kette der Schülernachfolge empfangen und die heiligen Könige erlernten sie auf diese Weise. Aber im Laufe der Zeit wurde die Nachfolge unterbrochen und daher scheint diese Wissenschaft, wie sie ist, verloren gegangen zu sein. Nicht so? Sehr, sehr interessant, der Anfang des vierten Kapitels. Es ist fast so, als wenn jemand, sagen wir mal, einem anderen Freund erklärt, weißt du, was ich dir jetzt sagen werde, ist nicht irgend so ein modernes philosophisches Konstrukt. Es ist etwas, was von Anbeginn der Schöpfung existierte und dann von den heiligen Königen, den Raja Rishis, also verantwortungsvollen Leuten, nicht Weltflüchtern, in einer Kette weitergereicht wurde bis in die heutige Zeit. Und an diesem Punkt nun kommt ein sehr, sehr schönes Detail in der Bhagavad Gita auf. Ich hatte mir eigentlich vorgenommen, das nicht zu sagen, aber ich muss es sagen, weil es so wunderbar ist. Arjuna fängt an zu schmunzeln. Und zwar ungläubig. Er sagt, Krishna, ich habe da mal eine Frage. Du sagst, du hättest es Vivaswan erklärt. Vivaswan ist aber viel, viel, viel älter als du. Wie willst du das gemacht haben? Nicht, es ist fast so, als wenn Carlos uns sagen würde, ich habe Adenauer damals die Unterweisung gegeben, wie er Deutschland regieren könnte. Da würden wir sagen, Carlos, wir haben hohe Achtung von dir. Du befindest dich auf einer hervorragenden Schule. Aber jetzt gehst du zu weit. Das kann ich nicht glauben. Und zum ersten Mal in der Bhagavad Gita wird es nötig für Krishna, etwas über sich selber zu sagen. Die Kommentatoren sagen, dass Krishna bisher noch nichts von seiner Identität gesagt hat. Er ist da ein Wagenlenker von Arjuna. Das ist alles. Und er sagt, hören Sie sich dies, oder hört euch diesen Vers an. Er bringt nochmal das Wissen vom zweiten Kapitel heraus und sagt, viele, viele Geburten haben sowohl du als auch ich in der Vergangenheit angenommen. Das ist kein Unterschied zwischen uns. Ich kann mich an sie alle erinnern, doch du kannst es nicht, o Bezwinger des Feindes. Und dann bringt er den Unterschied zwischen Arjuna und ihm ganz klar zum Vorschein. Sehen Sie, oder seht, wir können uns nicht erinnern an unser letztes Leben, weil wir einen völlig anderen Körper gekriegt haben. Völlig anders. Mit einem ganz anderen Verstand und ganz anderen Sinnen. Aber bei Krishna scheint es anders zu sein. Ich habe einen transzendentalen Körper, sagte er, der niemals vergeht. Und obwohl ich der Herr aller Lebewesen bin, erscheine ich in jedem Zeitalter in meiner ursprünglichen transzendentalen Gestalt. Nicht bei dir verändert sich der Körper ständig, aber bei mir ist das nicht so. Das ist der erste Punkt. Der nächste Punkt ist, den Krishna macht in der Bhagavad Gita, im vierten Kapitel, sorry. Was es bedeutet, transzendentales Wissen ins Handeln umzusetzen. Wie sollte ich nach transzendentalem Wissen handeln? Und er macht einen sehr, sehr schönen Punkt im elften Kapitel, im elften Text des vierten Kapitels. Wo er über spirituelles Handeln spricht. Und er spricht darüber, über ein Naturgesetz für alle Menschen, die auf dem spirituellen, auf der spirituellen Ebene handeln. Das ist sehr wichtig, weil wir einige von uns haben, die spirituelles Wissen verfolgen. Es ist ein Naturgesetz. Ja, bitte, mach das mal aus. Etwas, was Sie unbedingt wissen müssen. Oh, das scheint nicht mit. Ich glaube, da muss man so einen Spiritus haben. Ja. Wir können das in der Pause zu Ende machen. Lass mich mal hier. Er sagt einen Vers, den Sie sich bitte notieren möchten, weil er wichtig ist für Sie zum Analysieren. Also sagen wir mal, Sie können ihn mitschreiben, das ist vielleicht ganz gut. 4.11. In Sanskrit ist es Yeyatamam prapatyante tamstrataiva bhajam yaham mamavad manuvarsante manushya patasarvashah. Alle belohne ich in dem Maße, wie sie sich mir ergeben. Jeder folgt mein Pfad in jeder Hinsicht. Ein sehr, sehr tiefer Text. Im spirituellen Leben gibt es zwei Dinge. Die eigene Bemühung und das Entgegenkommen ich kann es leider schon so einfach zeichnen von der spirituellen Seite. Unsere eigene Bemühung wird immer sehr begrenzt sein, weil wir nur einen Körper und einen Geist zur Verfügung haben, der aus Materie besteht. Doch in dem Maße, wie wir es lernen, in unserer Begrenzung zu handeln, in dem Maße fängt ein transzendentales Prinzip an zu wirken, nämlich die Barmherzigkeit des Höchsten. Es gibt einen Sanskrit-Ausdruck, mit dem ich den Priya Krishna erwähnt hatte. Kripa. Kripa heißt so viel in der einfachen Übersetzung Barmherzigkeit. Nicht der Hilfe des Höchsten, der Hilfe Gottes. Doch
Interessanterweise setzt sich das aus zwei Teilen zusammen, die viel mehr sagen. Der Silbe Kri und Pa. Kri heißt tun. Nicht Kriya-Yoga kommt da raus und so weiter. Und Pa?
Paibo, bekommen.
Paibo heißt bekommen. Jeder von uns braucht in seinem Leben die Barmherzigkeit und Kraft Gottes. Aber das wird nicht gehen, wenn wir nicht eine kleine Bemühung, ein kleines Kri machen in unserem Leben. Und ich möchte das für Sie in ein Arbeitsmodell übersetzen. Jeder von uns in seinem Leben hat einen kleinen Kreis, so klein wie er ist, auf den er oder sie Einfluss nehmen kann. Wir können ein bisschen kochen vielleicht, wir sind ein bisschen intelligent oder sehr intelligent. Wir können vielleicht uns um Haushalt bewegen und so weiter. Es gibt viele Dinge jedoch, auf die wir keinen Einfluss haben. Das Wetter zum Beispiel. Mitmenschen zum Beispiel befinden sich in diesem großen Kreis. Sehr oft auch politische Umwälzungen. Das Heben und Senken des Dollarkurses. In der Veda-Akademie, falls jemand von Ihnen ein Millionär ist, haben wir durchaus noch ein paar Anwendungsmöglichkeiten dafür. Was noch? Unseren Ehepartner oder Partnerin. Es gibt viele Dinge, auf die wir keinen Einfluss haben. Schwache Menschen bewegen sich immer hier drin. Die beklagen sich darüber, auch dass die Welt ihnen nicht den Gefallen tut, es ihnen recht zu machen. In Dingen, die uns irgendwie betreffen, auf die wir aber keinen Einfluss haben. Starke Menschen erfüllen den kleinen Kreis, so klein wie er auch sein mag, mit ihrer Bemühung. Halten sich ganz bei sich auf. Was kann ich tun? Welche Beziehung kann ich beeinflussen? Was sind meine Fähigkeiten? Was kann ich lernen? Was kann ich kochen? Was kann ich machen? Und beklagen sich nicht über die Welt, auf die sie so und so keinen Einfluss haben. Jemand, der das tut, wird sehen, wie sein Kreis immer größer und immer größer wird. Im spirituellen Leben ist das ganz besonders so. Wir sollten uns nicht darüber aufregen, dass wir noch nicht selbstverwirklicht sind. Dass wir noch nicht der Leidenschaft entgehen können oder der Unwissenheit. Lassen Sie uns lernen, in unserem Kreis zu tun, zu handeln. Und dann wird in unser Kreis herein diese göttliche Kraft hineinkommen, die uns hilft, über diese Grenzen, die manchmal uns peinlich berühren, zu kommen. Nicht? Jeya Tamang. Ich möchte das, was ich gesagt habe, jetzt ganz auf den spirituellen Bereich beziehen, denn der Vers meint nur das hier. Alle belohne ich in dem Maße, wie sie sich mir ergeben. Was können wir tun? Jeder Mensch folgt meinem Pfad in jeder Hinsicht ohne Ausnahme. Auch der Materialist kriegt Früchte, die er nicht angebaut, also die er nicht machen konnte. Nicht? Jeder Mensch. Auch der Schamane, der in einer Wüste sich bemüht und sich ausmacht, um die Medizin für seine, die ihm anbefohlen sind, zu finden, kriegt Inspiration und das heilende Kraut vielleicht, wenn er es findet, vom Höchsten. Jeder folgt dem Pfad Krishnas ohne Ausnahme. Wir müssen jedoch lernen, in unserem Bereich uns hinzugeben, in unserer spirituellen Möglichkeit. Und wir werden sehen, was wir bekommen. Sehr, sehr viel. Ich finde das sehr, sehr schön. Tun, Kripa Barmherzigkeit lässt sich zu tun aus einem kleinen Pfeil von Tun und einem großen Pfeil von Bekommen. So, dann spricht Krishna kurz darüber,
was für Ergebnisse jemand bekommt, der dieses transzendentale, der transzendentales Wissen anwendet. Vom 16. Ich möchte Ihnen einen Text da vorlesen. Jemand, der völlig im spirituellen Bewusstsein vertieft ist, erreicht mit Sicherheit das spirituelle Königreich, denn er widmet sich vollständig spirituellen Tätigkeiten, bei denen die Ausführung absolut ist und das, was dargebracht wird, von der gleichen spirituellen Natur. Sehr, sehr schwieriger Text, ich weiß. Und so im letzten Abschnitt des transzendentalen Wissens spricht Krishna darüber, was wir tun können oder wo wir das bekommen. Es ist 4,34. Versuche die Wahrheit zu erfahren, indem du dich an einen spirituellen Meister wendest. Stelle ihm in ergebener Haltung Fragen und diene ihm. Die selbstverwirklichten Seelen können dir Wissen offenbaren, weil sie die Wahrheit gesehen haben. Das ist das vierte Kapitel gewesen in einer kurzen Übersicht und jetzt machen wir eine Pause. Denn es sind sehr viele Dinge besprochen worden. Ich möchte noch einmal sagen, ich bin mir darüber bewusst, dass ich über all diese Punkte fast nur einen Satz, einen großen Ausflug machen könnte. Diesmal werde ich es nicht machen. Ich werde zwischendurch, wenn ich sehe, dass Sie müde sind, eine Geschichte erzählen oder etwas Aufregendes tun, aber nur um Sie bei der Stange zu behalten. Es ist ein sehr anspruchsvolles Seminar. Seien Sie nicht traurig, wenn Sie nicht alle Punkte festhalten können. Es wird Kassetten geben davon. Und zweitens, hören, hören, hören. Das wirkt auch schon. Gut, wir sehen uns in einer Viertelstunde wieder. Das wären so 11:55. Eine relativ kurze Sitzung eingehen, um dann als nächstes gleich nach mir Priya Krishna Prabhu zu hören und zu erleben, der uns ein bisschen über die Grundsätze des Ashtanga-Yogas, des achtfachen Yoga-Pfades berichtet. Ausführlicher als ich es tun werde, da selber ein Yogi ist, der alles kann, sogar, würde ich sagen, fliegen. Habe ich schon einmal wahrgenommen, dass, also, aber man, ein Yogi ist bescheiden. So, gut. Dann wollen wir jetzt zum 5. Kapitel und 6. Kapitel übergehen und danach dann eine Pause einlegen. Nach einiger Zeit dann Priya Krishna Seminar erleben. Ich möchte noch einmal sagen, wo wir jetzt sind. Ich möchte etwas vorlesen, was mein spiritueller Meister zu Beginn des 5. Kapitels gesagt hat, in der Erläuterung. Im 2. Kapitel wurde das elementare Wissen über die Seele und ihre Verstrickung in den materiellen Körper erklärt. In diesem Zusammenhang wurde auch beschrieben, wie man sich durch Buddhi-Yoga, das heißt durch hingebungsvollen Dienst, nicht der Plan des Höchsten, aus der materiellen Gefangenschaft befreien kann. Im 3. Kapitel wurde erklärt, dass jemand, der sich auf der Ebene des Wissens befindet, keinerlei Pflichten in Bezug zur Welt ausführt, aber dennoch handelt. Und im 4., also ich hatte gesagt, ein Dorn mit einem Dorn entfernen. Und im 4. Kapitel sagte der Herr zu Arjuna, dass alle Arten von Opfern im transzendentalen Wissen gipfeln. Am Ende des 4. Kapitels jedoch, nachdem Krishna gesprochen hatte über Wissen oder Erkenntnis, ich möchte diesen Begriff auch gebrauchen, nachdem ich von unserem Sprachgelehrten auf etwas Interessantes hingewiesen wurde, was ich gleich zum Nutzen von allen kurz wiedergeben möchte. Am Ende des vierten Kapitels nun macht Krishna etwas, was spirituelle Meister oft machen. Das heißt, ein Punkt mit großer Nachdrücklichkeit, eine Nachdrücklichkeit, der sich Arjuna nicht entziehen kann. Arjuna macht nämlich denken, nachdem er über Erkenntnis gehört hat, über Wissen, über rein spirituelle Dinge, warum soll ich mich jetzt in diesem Kriege beschäftigen? Ich entsage der Welt, ich ziehe mich zurück und meditiere, ich bin so und so spirituell, ich will ja nichts von dieser Welt. Nicht Erkenntnis. Krishna sagt am Ende des vierten Kapitels, aber dass er darauf nicht hinausgeht. Er sagt, daher sollten die Zweifel, die in deinem Herzen aus Unwissenheit entstanden sind, mit der Waffe des Wissens zerschlagen werden. Und jetzt? Bewaffne dich mit Yoga. Steh auf und kämpfe. Stehe auf und kämpfe. Das war 4,42. Nicht? Und Arjuna am fünften Kapitel fragt jetzt: Zuerst forderst du mich auf, in Erkenntnis gegründet zu sein und allen Tätigkeiten zu entsagen. Und dann wieder empfiehlst du mir, tätig zu werden, in Hingabe tätig zu werden. Bitte sage mir nun eindeutig, was von beiden segensreicher ist. Und in diesem fünften Kapitel wird Krishna die Knoten in Arjunas Herzen lösen. Arjunas Knoten und Dilemma ist zwischen diesen beiden Sanskrit-Begriffen Jnana und Karma. Jnana findet sich wieder in dem griechischen Wort Gnosis, in dem englischen Wort to know or knowledge und auch in dem Wort, deswegen hat mich der unser Herr
kennen oder kennen,
ja, in dem Wort kennen ist es in Deutsch da, diese Sprachwurzel, deswegen wurde ich darauf hingewiesen, warum wir nicht für Wissen, also das um das Austauschen mit Erkenntnis, und das finde ich eigentlich sehr schön. Da ich jetzt immer über Wissen gesprochen habe, werde ich diese beiden Begriffe miteinander austauschen. Ich werde sagen Wissen oder Erkenntnis oder sonst kommen wir, verlieren wir vielleicht den Faden zu dem bisher Gesagten. Also Arjunas Dilemma ist hier: Erkenntnis oder Gyan. Das heißt, er versteht, ich bin eine ewige Seele. Diese Welt nützt mir nichts. Ich sollte der Nichthandelnde sein in der Welt. Oder die Nichthandelnde ist die Seele. Und das andere ist Karma. Das heißt, das Verständnis oder die Ansicht, ich bin der Handelnde. Ich definiert als mein Geist und mein Körper. Der Deha-Manas-Komplex, also, oder Bereich vielleicht besser. Ich bin der Handelnde. Ich will etwas von der Welt. Ich will sie genießen. Die schönen Dinge für mich gewinnen und so weiter. So, Arjuna sagt, wenn ich in Erkenntnis gründe, also der Yogi, der Jnana-Yogi, würde sagen, würde nichts mehr tun und sich zurückziehen von der Welt und Entsagung üben. Ja, das wäre die Schlussfolgerung. Entsagung. Und das ist hier derjenige, das ist der Genießende. Genießer. Da gibt es auch Sanskrit-Worte dafür. Genießende, sage ich einmal. Da kommt das eben mit. Arjuna will nicht das Königreich haben. Er hat Erkenntnis und will entsagen. Und jetzt fragt er Krishna, ja, warum drängst du mich immer zu diesem Krieg? Können Sie das verstehen, das Dilemma? Geht es uns nicht auch manchmal so? Das ist rein psychologisch. Ich könnte mir sagen, Ich weiß von unserer jungen, unserer jüngsten Zuhörerin, dass in den Ferien sehr oft der Wunsch aufkommt, ich will nicht zur Schule, ich brauche von dieser Welt nichts zu lernen. Ich lerne nur noch spirituelle Dinge. Warum mich in diesem Rennen um die Noten bemühen? Nicht? Oder ich glaube, wir kennen das manchmal, wenn wir in schönen Ferien waren. Jetzt zur Arbeit zu gehen. Ach, ich will einfach ein kleines Hütchen im Wald in Kanada oder im heiligen Ort und dann tue ich da meine Erdbeeren an, bringe Rüben und vielleicht ein bisschen Getreide, aber ich will doch gar nichts von dieser Welt. Ich kenne nicht diese, das ist eine natürliche Psychologie, die unter Materialisten, auch unter Materialisten der Fall ist. Man will genießen und dann zieht man sich wieder zurück. Man ist in diesem Pendel zwischen Vairagya auf der einen Seite, Entsagung und Genieße. Auch im sexuellen Bereich ist das sehr, sehr stark. Menschen, die haben das so stark, diese, so ausschweifen diesen Genuss, dass sie sagen, hey, ich gehe ins Zölibat. Also, wo ist das nächste Kloster? Und die dann so schaukelnd da irgendwie anreichen und der Prior sagt, also wollen Sie sich erst eine kleine Probe, Zeit von vielleicht 3,5 Stunden machen. oder 7. Sagen wir, das ist jetzt ein bisschen doch zu intensiv, sagen wir, wie viel? 24 Stunden. Nicht? Das ist ganz natürlich in der Psychologie. Hier bei Arjuna ist es, finde ich, verständnisvoll. Können wir es mehr verstehen? Es geht um eben den Krieg, der bevorsteht. Und er sagt jetzt zu Krishna, bitte, ich werde nicht schlau aus dem, was du mir sagst. Sage mir, was zu tun ist. Das ist, haben wir schon oft gehört, diese Frage. Und jetzt wird Krishna es beantworten. Ich will Ihnen die Ziffer sagen. Fünfter Text, fünftes Kapitel, Text 6. Ich werde es mal vorlesen in Deutsch. Wer bloß, was ich empfehlen würde, ist, mein Vorschlag, wir haben hier diese Bhagavad Gita, wo die ganze, wo alles drin ist, alle Texte und so weiter. Und ich würde Ihnen allen empfehlen, nach dem Seminar sich diese Bhagavad Gita zuzulegen. Wir werden das zu einem reduzierten Seminarspreis machen, falls das inspiriert. Das kann man sich zulegen. Oder wenn Sie überhaupt kein Geld haben, können Sie Ihre Adresse geben. Vielleicht sollten Sie das in jedem Fall tun. Ich habe hier so eine Bhagavad Gita, wo nur die Texte drin sind. Das ist unglaublich handlich. Weil man hat das im Überblick. Ich würde sagen, das Große, mit dem arbeite ich persönlich auch, weil ich die Erläuterung sehen möchte und auch die Wort-zu-Wort-Übersetzung. In dieser sind aber auch das Sanskrit drin in einer Umschrift. Also Sanskrit und Texte. Das können wir nachher, das ist Lalita, meine Sekretärin, die kann nachher einen Zettel ausfüllen, wo sie ihre Adresse bitte geben. Und dann werden wir das so fotokopieren, wie die Teilnehmer da sind. Und das gerne auch umsonst verschicken. Das ist ja kein, das sind, was weiß ich, 30 Seiten, also 15 Doppelseiten, das kann ich auch.
Es gibt etliche sehr schöne Übersetzungen oder auch doppelsprachige in Deutsch inzwischen.
Ja, da empfehle ich halt diese. Das wäre dann das Große.
Die auch klein und handlich sind, zum Beispiel die Bauer-Ausgabe ist sehr, sehr schön. Die hat ein Engländer und ein Yogi, ein Swami zusammen übersetzt. Oder dann die kleine Reklame sogar in Versen.
Ja.
Dann gibt es eine, die Wort für Wort sehr genau das Sanskrit übersetzt und einen Kommentar in einem Hamburger Verlag.
Ja, gut, es gibt also verschiedene Ausgaben. Ich muss dazu sagen, weil ich die auch übersetzt habe, sind mir drei verschiedene Ausgaben bekannt und ich finde die natürlich am besten. Also ich möchte es sagen, weil ich der verantwortliche Seminarsgeberin bin. Für die kann ich meine Hand ins Feuer legen. So, also jetzt kommt der fünfte, der Auflöser. Ganz wichtiger Text. Krishna gibt dem Arjuna nämlich eine, hier, Eine andere Alternative. Arjuna hat ihn noch nicht richtig verstanden, hat nicht richtig zugehört. Arjuna sagt, was ist besser, Jnana oder Karma? Das ist seine Lösung. Erkenntnis, Zurückziehung, Entsagung oder voll reingehen. Um es in Norddeutschland zu sagen, in Norddeutsch zu sagen, genießen. Und Arjuna, Krishnas dritte Möglichkeit wird in diesem Text ausgedrückt. Wer bloß allen Tätigkeiten entsagt und sich nicht im hingebungsvollen Dienst des Herrn beschäftigt, kann nicht glücklich werden. Aber ein besonderer Mensch, der hingebungsvollen Dienst ausführt, kann den Höchsten unverzüglich erreichen. Was ist das, wovon Krishna spricht? Ist es Bodhi-Yoga? Bodhi-Yoga? Oder, um es anders auszudrücken, dieser Begriff ist, glaube ich, wichtig zum Mitschreiben. Nis-Karma, Karma nicht mit einem Ärger, nicht? Nis-Karma heißt ohne Wünsche. Nis, nichts oder nüscht, kann man also. Karma, Wünsche und dann natürlich Karma tun. Handeln, wo man keine eigenen Pläne hat, wo man auf das Ergebnis der Handlung verzichtet und es Krishna darbringt. Das ist, was Krishna in diesem fünften Text empfiehlt. Auf die Frage, was ist eindeutig besser? Ich möchte gerne eine kleine Geschichte in diesem Zusammenhang erzählen. Es gab einmal zwei Mönche. Zwei Brahmanen-Mönche, die zu einem Fluss kamen, an dem eine wunderschöne Frau dastand. Diese Frau wollte den Fluss überqueren, musste sich aber zu dem Zweck den Sari so hochziehen. Und da es so viele ihr unbekannte Männer gab, fühlte sie sich nicht wohl damit. Vielleicht würde sie die lustvollen Wünsche von diesen Männern erwecken und in eine peinliche Situation geraten. So stand sie also, bis diese beiden Brahmanen-Mönche vorbeikamen. Der eine war schon alt. Er hatte sich lange in Jnana, in Erkenntnis geübt und war zum Schluss gekommen, ich will nicht genießen und schon gar nicht das andere Geschlecht. Und als die Frau sie so sah, dachte sie, mit diesen Männern kann man vertrauen, sagte, kann mich einer von euch rübertragen?